Ich möchte alle herzlich grüßen. Wir wollen beten und dann weiter studieren. Auch heute möchte ich euch einladen, mitzubeten und den Herrn zu bitten, dass er uns segnet. Du hast Großes getan, Jesus Christus, indem du Mensch geworden bist, auf diese Welt gekommen bist und für uns zur Rechtfertigung, zur Heiligung geworden bist. Ich preise dich darüber. Dieses Geheimnis ist groß, dieses Geheimnis ist tief. Und danke, dass du es uns offenbart hast in deinem Wort, dass dein Geist uns bezeugt in unseren Herzen hinein. So bitte ich dich für die heutige Stunde, indem wir die Bibel aufschlagen, in der Bibel forschen, in der Bibel lesen, ja, dass du uns diese Wahrheit groß machst, wieder daran erinnerst, wieder tiefe Liebe dazu schenkst und tiefe Freude darin schenkst. Aber für diejenigen, die sie vielleicht noch nicht erkannt und gesehen haben, dass sie ihnen zu Glauben wird und dass es sie zur Erkenntnis der Wahrheit wird. So bitte ich dich, Herr, lehre du uns und schenke Freimut, schenke Klarheit, schenke Vollmacht und Verstand, dein Wort zu verstehen. Ich bitte dich darum, Jesus. Amen. Ich möchte euch bitten, wieder das Buch Haggai aufzuschlagen. Wir lesen wieder die ersten Verse, beziehungsweise die Verse 10 bis 14, damit wir wieder vor Augen haben, in welchem Text wir befinden, auch wenn wir sehr langsam durch diesen Text gehen und uns diesem Thema dieses Textes widmen. Kapitel 2, 10 bis 14. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscharen, bitte doch die Priester um Weissagung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. In diesem Abschnitt geht es um die Heiligkeit. Es geht um die Unreinheit, beziehungsweise um die Reinheit. Und um diesem Thema sich zu widmen, um das zu verstehen, was Haggai hier, der Prophet Haggai ausrichtet von Gott her, haben wir uns damit beschäftigt, über Reinheit, Unreinheit, rein, unrein, heilig, was diese Begriffe bedeuten. Und um das ein tieferes Verständnis zu bekommen, möchte ich euch gerne heute etwas in das dritte Buch Mose hineinnehmen, von diesem Buch her über diese Aspekte der Reinheit oder Unreinheit, der Heiligkeit nachdenken. Und von da aus führt es uns zu der Bedeutung dieses Textes, zu dem, was es eigentlich Haggai dadurch auszurichten hat. Vom Kontext her und vom Gedanken her ist es ja so, das Volk hat es vorbereitet, die Materialien zusammengestellt, auch wenn es alles kläglich war, aber zumindest haben sie sich vorbereitet, um das Haus jetzt zu bauen. Und bevor jetzt der Grundstein gelegt wird und somit der Beginn dieses Hauses offiziell des Heiligtums geschieht, muss Gott nochmal die Priester und die Leviten bitten und somit das Volk ausrichten und sich mit denen über das Thema, wer darf daran arbeiten und mit welchen Werkzeugen, mit welchen Methoden überhaupt das Haus gebaut werden darf. Denn das ist das Haus Gottes, das hier gebaut wird. So kann jeder kommen und das tun, wie er es will und wann er es will, womit er es will und für wen er es will und so weiter. Da ist die ganze Frage nach dem Bau des Hauses Gottes und nach den Werkzeugen. Und wenn wir darüber reden, reden wir von dem Thema der Heiligkeit beziehungsweise der Reinheit oder eben der Unreinheit. Und von daher ist es gut, wenn wir uns diesem Thema widmen, das im Neuen Testament Paulus wieder aufgreift und in Bezug auf das wahre Haus, nämlich die Gemeinde, überträgt. Und das werden wir uns auch anschauen. Aber bevor wir ins Neue Testament gehen, um den Bezug zu schaffen, müssen wir ganz kurz nochmal ins Alte Testament. Und zwar führt das uns in das dritte Buch Mose. Doch bevor wir ins dritte Buch Mose gehen, kurz das zweite Buch Mose. Das kommt nämlich davor. Wir können auch nochmal wieder zurückgehen ins erste Buch Mose. Aber da sind wir schon einige Male auch drin gewesen. Zur Erinnerung, ich frage euch, was war der erste Tempel oder das erste Vorbild für den Tempel? Der Garten Eden. Sehr gut, der Garten Eden. Und wisst ihr, welche Funktion im Prinzip der Adam im Garten Eden hatte? Was er war? Bewahren und Gott dienen. Adam war der erste hohe Priester, können wir sagen. Adam war der erste Priester, der in diesem eigentlichen Sinne, der in dem ersten Vorbildtempel Gott diente. Gott brachte ihn zu sich. Das ist ja die Sprache, die da Gott nahm und setzte ihn in den Garten Eden. Das heißt, er bringt Adam zu sich selbst und gibt ihm diese Aufgabe. Bewahre dir, was ich dir gebe, diene mir. Also bebauen, das ist dienen, und bewahren, das ist die Aufgabe gewesen. Adam war sozusagen der Prototyp eines Priesters, der im Heiligtum oder in der Gegenwart Gottes ihm dient, ihm begegnet. Und dieser Dienst soll Auswirkungen haben für die ganze Schöpfung dann. Wir wissen, gefallen, Adam musste gehen, das erste Opfer muss dargebracht werden, all das ist ja uns ein Begriff. Dann kommt die Zeit der Nationen und Gott erwählt sich aus den Nationen einen Mann, um aus dieser Nation ein Volk sich zu berufen, das ihm dient. Und diese Nation hat er sich in Abraham berufen. Und in Abraham, Isaac, Jakob wuchs diese Nation durch die 12 Stämme und wir sind im zweiten Buch Mose, wenn wir in Ägypten sind. Und unter schwierigen Umständen, unter Widrigkeiten und Angriffen und Last, aber wächst das Volk, auch wenn der damalige König und Feind des Volkes versucht, es zu unterdrücken, zu unterbinden. Segen liegt auf dem Volk und sie wachsen. Interessanterweise, das Volk wächst immer dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ja, das ist unsere Gemeindegeschichte in Form von Russlandsdeutschen kennt das gut. Ich denke, dass die Gemeinde Jesu unter dem Eisernen Vorhang schneller wuchs als danach. Ja. Gott segnet die Seinen, Gott segnet sie im Leid und sie wachsen. Und so geschah, dass dieses Volk, das Gott sich als Eigentum erwählt hat, das Gott dazu berufen hat, dass sie ihm dienen sollten, sind sie aber unter der Herrschaft und unter der Sklaverei des Feindes. Und Gott befreit sie mit starker Hand aus der Hand des Feindes, führt sie mit starker Hand heraus. Und zu welchem Ziel nochmal, könnt ihr euch daran erinnern, warum rettet Gott sein Volk aus Ägypten? Um ihm zu dienen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns nochmal als Erinnerung. Nicht in erster Linie, weil er nur das Leid sah. Ja, sah auch. Und die Not sah auch. Aber die Not und das Leid hat dazu beigetragen, dass sie in diesen Dingen gesegnet worden sind. Aber das Ziel ist, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das ist die Berufung. Rettung hat immer ein Ziel und man wird nicht in einen luftleeren Raum gerettet, man wird nicht einfach nur gerettet, damit man nicht in die Hölle kommt, man wird gerettet, damit man Gott dient. Das ist die Berufung, die hohe Berufung, Gott zu dienen. Und so beruft Gott dieses Volk und rettet dieses Volk und bringt durch Machterweise, Zeichen und Wunder, bringt er sie heraus aus Ägypten und bringt sie an den Berg. Und da sind wir in, muss ich geschwind wechseln, ja? Ja, okay. Vielleicht liegt es an mir, dass an meinem Körper, dass es irgendwelche Signale abstrahlt. Radioaktiv. Also, Gott führt es hinaus und jetzt geht man mit 2. Mose 19 ganz kurz. Das wird uns helfen zu verstehen, was in dem dritten Buch Mose oder wozu das dritte Buch Mose gegeben ist. Wir gehen in 2. Mose, Kapitel 19. Wir wissen, in 2. Mose 2,20 haben wir die Gesetzgebung am Sinai und 2. Mose sind wir kurz davor, beziehungsweise das ist der erste Bericht, der uns da erscheint. Und schaut mal 2. Mose 19, Vers 6, was Gott dem Volk ausrichtet. Also Mose, vielleicht lesen wir ab Vers 2. Mose 19, doch vielleicht ab Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, damit mir gehört die ganze, denn mir gehört die ganze Erde, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Seht ihr das? Das ist die Berufung. Gott bringt sie hin zu sich, sagt, aus allen Völkern nehme ich euch zu meinem Eigentum, als mein Eigentum, und damit ihr mir dient. Und wie? Als meine Priester. Ein heiliges Priestertum. Und ein heiliges Priestertum. Das Volk ein abgesondertes Priestertum. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was unrein, rein und heilig bedeutet. So, heilig bedeutet, dass Gott etwas für seinen Zweck, für seinen Dienst und nur für ihn allein absondert und nur für diesen Zweck wird es gebraucht. So, aus allen Völkern nimmt Gott sich eine Nation und sagt, ihr sollt mir ein abgesondertes Volk sein, für mich und um mir zu dienen. Das ist die hohe Berufung. Das ist die hohe Berufung. Gott dienen. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Das sind Menschen, Sünder, fehlbar, nicht heilig, geschweige von rein, unrein. Und das wird deutlich, indem sie jetzt Gott begegnen an diesem Berg, was ein weiteres Bild für die Begegnung mit Gott, für einen Ort mit Gott. Gottes Begegnung finden immer am Berg statt. Da, wo Gott begegnet, Berg Predigt, Berg der Verklärung. Irgendwie bin ich nicht passend angezogen. Entschuldigung. Berg der Verklärung, wo Jesus die Jünger an den Berg beruft und dann sagt, geht hin in die ganze Welt. Also diese Begegnungen, besondere Unterweisungen finden eher an Bergen statt, weil sie was mit Gottes Begegnung zu tun haben. Und so, und jetzt, als sie Gott begegnen sollen, sollen sie sich reinigen, sollen sie sich waschen und dann Gott begegnen. Und als dann Gott kam und sprach, was geschah dann? Freuten sie sich und sagten, endlich können wir Gott begegnen, jetzt können wir von Angesicht zu ihm treten und unsere Anliegen ihm darbringen und endlich mit ihm reden, endlich ihn sehen. Jetzt sind wir da, jetzt hat uns ja hergebracht, jetzt können wir Gott sehen. Furcht und Zittern, Angst. Als Gott anfing zu sprechen, haben sie gesagt, Mose, sag Gott, soll nicht reden, denn wenn er weiterredet, wir werden definitiv sterben. Wir können in seiner Gegenwart nicht bleiben. Liebe Geschwister, das ist dann, wenn ein Mensch Gott begegnet. Er bleibt nicht stehen und meint, hey, lass uns eine Party feiern. Hey, Kumpel. Das ist nicht das. Wenn ein Mensch Gott begegnet, bricht er zusammen. Und ich meine, und das sage ich immer wieder, wenn einer meint, er ist Gott begegnet, aber stehen bleibt wie ein harter Mann und eine Frau, sich nicht demütigt, ist Gott nicht begegnet. Ist irgendwas begegnet, aber nicht Gott. Denn wenn ein Sünder einem heiligen Gott begegnet, dann wird es sogar so weit gehen, dass er wie Petrus dann sagt zu ihm, geh weg von mir, weil er in der Gegenwart nicht bleiben kann. Das trieb ja Adam in die Büsche, die Schuld und Scham weg von Gott. Dieses, in diesem Licht, in dieser Heiligkeit, Andersartigkeit, nehmen wir uns wahr, wie wir eigentlich sind. Und wir merken, wir passen nicht zusammen. Wir passen nicht zusammen. Und diese Erfahrung machen sie. Und wie wird diese Erfahrung deutlich gemacht? Wo liegt die Andersartigkeit? Warum geht es nicht? Das wird deutlich gemacht, indem Gott sagt, wisst ihr warum? Ich sage es euch, ich zeige euch den Maßstab, wie ihr sein müsst, damit ihr mir begegnen könnt. Und er gibt ihnen die 10 Gebote. Und dieser Maßstab ist letztendlich, das ist die Antwort darauf, warum sie Gott nicht begegnen können. So müsst ihr sein, um mir dienen zu können. So müsst ihr sein, um mir begegnen zu können. So müsst ihr sein, um mit mir Gemeinschaft haben zu können, ohne zu sterben. Das ist der Maßstab. Und dann sagen, alles, was du sagst, wollen wir ab jetzt tun und wollen so sein und strengen uns an und dann werden wir es schon schaffen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Denn wir sind ernsthaft dabei und wir sind fleißig und wir sind fromm und wir strengen uns an und wir haben einen starken Willen und Bereitwilligkeit und Freudigkeit und alles Mögliche. Die Erfahrung und beziehungsweise der Bericht der Bibel sagt, es ist unmöglich. Daraufhin, das Erste, was Gott sagt, ist, schaut mal, Kapitel 20, ab Vers 22, sagt Gott, sie sollen einen Altar bauen. ein Opferaltar. Der einzige Grund jetzt, oder das Einzige, was jetzt sie vor Gott bewahren kann, ist, ein Opfer muss gebracht werden. Und dann kommt ab Folgendes, kommt eine Anweisung, so, ihr könnt mir so einfach nicht nahen, ihr könnt mir einfach auch nicht so dienen. Ich habe euch berufen, herausgeführt, damit ihr mir dient, aber so wie ihr jetzt seid, könnt ihr mir nicht dienen. Und das haben sie selbst erfahren, das geht gar nicht. Also kommt jetzt das Besondere jetzt. Schafft Gott oder gibt Gott Mose eine Schau. Mose darf nochmal auf den Berg. Und was er sehen darf, er darf in den Himmel hineinschauen. Und Gott sagt, Mose, guck mal hin, da siehst du den Tempel jetzt. Gell? Mose staunt. Und sagt, bitte bau nach diesem Muster auf der Erde ein Abbild. Mose darf den eigentlichen Tempel sehen. Das eigentliche Heiligtum, den Thron Gottes. Und bekommt einen Wahnsinnsauftrag nach dem Vorbild, nach diesem eigenen, nach dem wahren, etwas zu bauen auf der Erde, das dem gleicht. Und er sagt, an diesem Ort dürft ihr mir begegnen und könnt nur mir begegnen. Warum? Weil an diesem Ort wird ein Opfer stattfinden, das eure Sünden wegnimmt und euch reinigt und euch heiligt. Damit ihr mir überhaupt nahen könnt, damit ihr mir überhaupt dienen könnt. Und das führt uns geradewegs zum dritten Buch Mose. So, im zweiten Buch Mose, ab Kapitel 21, haben wir Anweisungen zum Bau dieses Ortes, wo man Gott begegnen kann. Wo man Gott begegnen kann, ohne zu sterben, ohne verzehrt zu werden vom verzehrenden Feuer. Gott sagt, ich werde einen Ort schaffen, ihr werdet es bauen müssen, ein Ort und all das, was dazu braucht, damit ihr mir begegnen könnt. Jetzt, wenn wir zum dritten Buch Mose kommen, beschreibt das dritte Buch Mose uns, was es alles braucht, damit man Gott begegnen kann. Was es alles braucht, damit man Gott dienen kann. So, und das ist ja oft, warum dieses Buch wir nicht so mögen. Gehen wir zum dritten Buch Mose jetzt. Wir blättern ein bisschen weiter. Das dritte Buch Mose. Schaut mal Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Jetzt kommen wir dahin. Jetzt redet Gott aus dem Zelt der Begegnung. Nicht mehr aus einer Wolke oder aus einem Feuer, nicht mehr vom Berg her, sondern Gott redet jetzt ab jetzt nur noch aus diesem Zelt, aus dem Zelt der Begegnung, weil alles andere kann kein Mensch ertragen. Das dritte Buch Mose, wir kennen es als ein Teil, also 1, 2, 3, 4, bekannt uns oft als Levitikus, oder? Diese Übersetzung kommt von der lateinischen Übersetzung, der LXX, für das Hebräische. Des hebräischen Urtextes und bedeutet, was die Leviten betrifft. Der hebräische Name eigentlich ist und er rief. Das ist der hebräische Name für das dritte Buch Mose. Der Hebräer, ich habe es an manchen Stellen schon gesagt, macht das sich ziemlich einfach, indem er einfach die erste Zeile nimmt und das als Überschrift nimmt. So, Genesis, im Anfang heißt das. So, und das ist das Erste, was im ersten Buch Mose steht. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die ersten Worte werden als Überschrift genommen. Levitikus, beziehungsweise dritte Buch Mose, heißt eigentlich, und er rief. Es ist über 56 Mal, soweit ich weiß, kommt dieser Ausruf oder diese Formulierung und er rief. Er rief Mose. Und dann Mose geht zum Zelt der Begegnung und Gott spricht. Und Gott spricht mit Mose und Mose gibt Weisung dann an das Volk. Das heißt, das ist jetzt der Ort, wo man Gott begegnet hat. Wenn was ist, Gott sammelt das Volk vor der Stiftshütte, beim Zelt der Begegnung. Von da aus spricht nur noch Gott. Nur da gibt es die Begegnung. So zum Verständnis. Im Eigentlichen, man muss vorsichtig sein. Also ich möchte jetzt nicht über jetzt die Bezeichnung Levitikus sagen, das ist schlecht, aber man kann es falsch verstehen. Man kann es so verstehen, als das dritte Buch Mose nur den Leviten gilt. So, also das ist die Anweisung, was die Leviten tun müssen. Das ist in ähnlicher Weise, wenn wir die Pastoralbriefe, kennt ihr die Pastoralbriefe in der Bibel? Welche sind das? Timotheus- und Titusbriefe, nennt man es die Pastoralbriefe. Also die gelten nur den Pastoren. So, nur die Pastoren müssen sie lesen, dann wissen sie, was. Das wäre zu kurz. Natürlich schreibt er sie an Timotheus und Titus, die pastorale Dienste ausgeübt haben, aber das gilt der ganzen Gemeinde. Genauso ist das hier auch, es ist nicht an die Leviten gerichtet, an die Priester, so wie in Hagel 2, um ihren Dienst aufzuzeigen, was müssen sie in diesem Zelt der Begegnung tun, was braucht es, damit das Volk Gott nahen kann und Gott dienen kann, was braucht es, damit sie ihm dienen können überhaupt. Das ist die ganze Beschreibung. Wie müssen sie sein, damit sie Gott dienen können? Und das ist ja die ganze Frage von Hagel Kapitel 2, Vers 10. Fragt die Leviten, was macht heilig, was macht nicht heilig, was macht unrein? Wie naht ihr mir? Wie kommt ihr und welche Opfer bringt ihr mir? Wie dient ihr mir? Wisst ihr eigentlich, was es braucht dazu, um mir zu nahen, um mir zu dienen? So, das ist das dritte Buch Mose, das uns aufzeigt nochmal, was es braucht, um mit Gott zu begegnen und um Gott dienen zu können. Und da werden zwei Hauptthemen behandelt und die möchte ich euch aufzeigen. Und zwar das Thema der Rechtfertigung und das Thema der Heiligung. Und wenn ich das sage, merken wir, das ist nicht nur ein Thema, das die Leviten betrifft, sondern das ist das Thema, wie man Gott nahen kann, gerettet werden kann und sich sicher sein kann, dass man auch wirklich gerettet bleibt. Und dazu dient dieses dritte Buch Mose. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das dritte Buch Mose braucht es, damit wir die Größe Jesu Christi und seines Erlösungswerkes begreifen. Und dass wir in dem Thema der Soteriologie, in dem Thema der Errettung absolut Klarheit haben. Denn wenn, ich sage es so, ich möchte das gleich euch zeigen, wenn wir da etwas schief liegen, liegen wir in der Gefahr der Galater, im Geist anzufangen, aber im Fleisch vollenden zu wollen. Das hat was mit diesem Buch zu tun, mit dem Verständnis, was Rechtfertigung und was Heiligung betrifft. Ich möchte euch das kurz erklären, indem ich ein kleines Schaubild zeichne und versuche euch die Gliederung sehr kurz vor Augen zu malen. Ich, wie gesagt, das Thema ist ja Hagei, nicht das dritte Buch Mose, aber es ist notwendig, dass wir das uns ein bisschen damit beschäftigen. Ich hoffe, dass ich das... Ich drehe mich gleich weg und dann könnt ihr das... Ich male bewusst ein Kreuz. Das ist das Kreuz Jesu Christi, an dem er für ihn gestorben ist. Und ich finde es gut, dass ich das dritte Buch Mose auch in eine Art Kreuz einteilen kann. In der Mitte gibt es ein Herzstück. So einfach, dass man sich das merken kann. Es gibt ein Herzstück, das dritte Buch Mose im Eigentlichen ausmacht. Das dritte Buch Mose kann man im Prinzip in zwei Teile, zwei Flügel einteilen. Und in der Mitte gibt es etwas, was beides verbindet. Und ich möchte erst über die zwei Dinge sprechen, links und rechts, und dann über das, was in der Mitte verbindet. Also das Hauptthema ist im dritten Buch Mose ganz genauso, wie das im zweiten Buch Mose angesagt hat, ihr sollt mir ein heiliges Priestertum sein. Das ist das Hauptthema. Es taucht Mose permanent auf, nur als Beispiel Kapitel 11, Vers 44 und 45, wer sich das aufschreiben möchte, nachlesen, das ist die gleiche Formulierung. Ich werde deswegen jetzt nicht nochmal lesen. Das ist, ihr sollt mir ein heiliges Priestertum sein. Vielleicht lesen wir eine und dann 3. Mose 20. 3. Mose 20. Vers 7. Das heißt, so sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Und schaut mal in Kapitel 20, Vers 26. Diese Formulierung, hoffe ich, ist uns bekannt, sogar aus dem Neuen Testament, da steht, und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Seht ihr das? So, das taucht nochmal in 3. Mose 19, Vers 2 auf und in weiteren Bibelstellen, also in 3. Mose ist das Thema, ihr sollt heilig sein. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum sollen wir heilig sein? Bitte? Genau. Aber das ist absolut richtig. Ja, absolut richtig. Weil er heilig ist, müssen wir heilig sein, damit wir ihm begegnen können. Freunde, das ist so wichtig. Ich möchte ein Beispiel geben, wie schief man das da rauskommen kann. Ich habe in meiner Ausbildung unter anderem, also meiner theologischen Ausbildung, habe ich ein paar Arbeiten geschrieben, auch über bestimmte Gemeindemodelle, habe mich bestimmten Gemeindemodellen auseinandergesetzt. Und im Rahmen dieser hatte ich auch dann im Rahmen einer Pastorenkonferenz in den USA, hatte ich die Möglichkeit, zwei verschiedene Großgemeinden mir anzuschauen. Und das war so als Vergleich und in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzeptionen, wie man Gemeinden baut. Also worauf legt man einen Schwerpunkt? Ich sage euch, das eine Konzept, eine Mega-Gemeinde, wuchs sehr, sehr schnell. Die hatte ein Konzept und das war, die Bedürfnisse der Menschen rausfinden und dementsprechend alles so gestalten, um sie zu gewinnen. Ja, da steckt eine bestimmte Überzeugung und Theologie und Menschenverständnis, Gottesverständnis. Und eine andere Gemeinde, die hatte genau das Gegenteil. Wenn ihr wissen wollt, welche Gemeinden das waren, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Und so habe ich eine dieser Gemeinden, also beide besucht und die Gottesdienste miterlebt. Und in einer Gemeinde, ich weiß noch, das war in der ersteren, dann ging es, es war eine Riesenhalle und in dieser Predigt, der Pastor hat da gepredigt, der Zweitpastor hat da gepredigt und das Thema war Heiligung eigentlich. Und die Ressourcen waren groß, die Möglichkeiten, die haben auf der Bühne eine 1:1 Doppelgarage aufgebaut. Also könnt ihr euch vorstellen, also nur als Kulisse, so wie man Theaterstücke macht und so. Und der Gottesdienst ging los und eine Seite der Doppelgarage ging auf, da war dann die Garagenband, also die Musikband von der Gemeinde, die haben da gespielt, haben tolle Musik gemacht, das klang echt gut. Und dann ging das wieder zu, die Musik war wieder aus. Und dann kam so ein Clip und eine Einführung in das Thema und da ging es um die verschmutzten Garagen. Also was so in unseren Garagen alles so anstaut, kennen wir alle, gell? So, was man nicht braucht, zack in die Garage. Irgendwann mal sind die Proppen voll. Und so war das ein guter Auffänger und alle haben sich damit identifizieren können. Natürlich, bei jedem ist ein bisschen Dreck in der Garage und bei manchen kann man nicht mal das Auto reinstellen oder irgendwas, weil alles voll mit der Garage. Und dann haben sie Spaß gemacht und haben ihre Pastoren besucht und haben sie gefilmt, was sie alles so in den Garagen hatten. Und als Joke haben sie so bei einem Senior-Pastor, die Garage geht auf, dann steht ein Ferrari drin. Und so, natürlich haben sie gemietet und so, aber einfach, um die Jugendlichen dann abzuholen, wow, unser Pastor fährt ein Ferrari und das Gelächter war groß, war nicht wirklich seins, ist klar. Auf jeden Fall, die Aufmerksamkeit war da. Und dann ging das zweite Tor auf und diese Garage war voll gemüllt. Die haben wahrscheinlich aus den anderen Garagen alles dann hier rübergetragen, weil es alles loswerden wollte. Und so war die zweite Garage voll. Und das Thema hieß Heiligung. Und es ging um Folgendes. Solange diese Garage so vollgestopft ist, kannst du mit der nichts anfangen. Gell? Und wie die Amerikaner sind. Yeah, genau. Und der Pastor hat eine Predigt gehalten und das Thema war, räum dein Leben auf. Räum dein Leben auf. Das klingt gut. Räum dein Leben auf. Ganzen Müll aus deinem Leben raus, so wie die Garage vollgemüllt ist, dein Leben vollgemüllt. Und weil genauso wenig, wie du die Garage jetzt nutzen kannst, kannst du dein Leben nutzen. Und dann war die Folgende. Willst du mehr Zeit für deine Familie? Ja. Dann räum dein Leben auf. Stimmt, dann Kitzen gemacht. Dann nächste. Willst du Zeit für deine Frau? Ja. Räum dein Leben auf. Willst du Zeit für die Gemeinde haben? Ja. Räum dein Leben auf. Und es ging durch alle Bereiche, Hobby und all das. Räum dein Leben auf, bring dein Leben in Ordnung, räum den Müll raus, dann hast du was davon. Dann wirst du glücklich werden. Mit deiner Familie, mit deiner Gemeinde, mit deinen Freunden, mit deinem Hobby, dann hast du endlich Ordnung in deinem Leben. Und weißt du was? Gott will dir dabei helfen, Ordnung in dein Leben zu bringen. Und die Begeisterung ist groß und ist sehr praktisch. Da gibt es ganz praktische Tipps, wie kann ich meine Garage leer räumen? Gab es sehr praktische Tipps. Und die Gemeinde war so groß, bevor er, dann hat er Amen gesagt und bevor das es gab nicht mal ein Abschlussgebet, bevor die Band hat wieder gespielt, dann sind es ungefähr schon 2000 aufgestanden, sind rausgegangen, weil es dann sonst einen Kirchenstau gab. Also die Gemeinde ist so groß, die mussten sich eine eigene Brücke bauen. Autobahnbrücke, sonst gibt es einen Sonntagsstau. So, die Dimensionen. Und alle gingen nach Hause, viele, mit dem Bewusstsein, guter Gottesdienst, ganz praktisch, ich muss mein Leben aufräumen. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht so glücklich damit. Nicht, weil ich dachte, oh Mann, jetzt muss ich mein Leben aufräumen, weil die Motivation, die Garage aufzuräumen war. Dann hast du was davon. Das ist aber nicht das, was das Wort Gottes sagt. Die Motivation, mein Leben auszuräumen, ist warum? Darf ich mal so formulieren? Damit Gott was davon hat. Damit du ihm nahen kannst, ihm dienen kannst, ihm begegnen kannst. Seid heilig, damit ihr in eurem Leben davon profitieren könnt. Die Aussage ist, seid heilig, weil ich heilig bin. Der Grund der Notwendigkeit, der Heiligung oder des Heiligseins hat was mit der Begegnung mit Gott zu tun, mit einem Leben mit Gott zu tun. Ohne Heiligkeit kein Leben mit Gott. Nicht, damit du was davon hast. Oh, liebe Freunde, versteht mich nicht falsch. Wenn wir mit Gott leben, haben wir viel davon. Die Fülle des Lebens haben wir davon. Aber wenn wir diese Masche gehen, dann fallen wir auf das oder tun wir das, was der Teufel dem Gott vorgeworfen hat. Gott, die Menschen wollen mit dir nur zu tun haben, weil sie was davon haben. Nimm ihnen das und du wirst sehen, die werden dir den Rücken zukehren. Das ist Hiob. Nimm ihnen das, dann wollen sie nichts mit dir zu tun haben. Die brauchen dich nur, damit sie ihr Leben in den Griff kriegen. Ihre Familie, ihre Hobbys, ihre Gemeinden. Du bist Mittel zum Zweck, lieber Gott. Schön deine Allmacht, aber nur Mittel zum Zweck. Und Gott sagt, nein. Was uns gesagt wird und das Thema des dritten Buch Moses und so weiter, heilig und die Notwendigkeit der Heiligkeit ist in Gott begründet. Weil er heilig ist. Weil er heilig ist. Und das wird eben an uns sofort uns an den Punkt, und ich hoffe, unsere Unfähigkeit, so ein Leben zu leben, dass wir sagen können, jetzt Gott, heute kann ich dir begegnen. Wir sind nicht heilig. Wir sind unrein. Wir können Gott nicht nahen. Und darum braucht es dieses Zelt. Darum braucht es dieses Zelt der Begegnung, darum braucht das alles, was Gott da jetzt gibt, damit man Gott nahen kann. Was braucht es? Zwei Themen werden uns aufgezeigt. Ich möchte es mit diesen zwei Spannungsbögen, ich mache sie so, auch wenn das natürlich, ach nicht so schön, Menschenskind. Also das dritte Buch Mose beginnt ja natürlich Kapitel 1, und hört Kapitel 27 auf. Das ist auch keine 2, Mensch. Ich entschuldige mich für meine Schlamperei. 27 ist 27, gell? 27. Eingeteilt, also ein Teil kann man das Folgendes in Kapitel 1 bis 16. 1 bis 16 und 18 bis 27. In diese zwei Bereiche. Jetzt bleibt nur noch ein Kapitel dazwischen, wo man merkt, wenn man zählen kann. Das ist Kapitel 17 hier. Das ist das Herzstück des dritten Buch Mose. Was das Herzstück ist, das gucken wir uns an. Zuerst mal den ersten Teil. Dieser erste Teil beschreibt uns den gottgefälligen Gottesdienst. Okay? Das ist jetzt der gottgefällige Gottesdienst. der gottgefällige Gottesdienst. Damit wir Gott dienen können, weil wir unrein sind, Sünder sind, bedarf es das zuerst, und das ist jetzt wichtig, der Rechtfertigung. Wir müssen vor Gott rechtfertigt werden wegen unserer Schuld und wegen unserer Sünde, sonst können wir Gott nicht nahen. Und die ersten 16 Kapitel beschreiben uns, was es alles braucht, damit wir gerechtfertigt werden können vor Gott. Das heißt, der ganze Opferdienst, Sündopfer, Brandopfer, Speisopfer, all diese Opfer, was braucht es an Opfer und wie viele Opfer und wie genau alles, was braucht es, damit wir überhaupt gerechtfertigt werden? Das heißt, hier geht es um Rechtfertigung. Rechtfertigung. Das heißt, was braucht es, damit wir vor Gott als gerecht dastehen? Das ist die Voraussetzung, um ihm zu dienen. Könnt ihr mir soweit folgen? Das sind die Verse. Und dann wird beschrieben, nur als Beispiel, sogar für Sünden, von denen du nicht mal weißt, dass du sie getan hast, muss ein Opfer da gebracht werden. Wir leben natürlich in dem Bewusstsein, okay, es gibt Sünden, die nehmen wir wahr, für die tun wir Buße. Alles klar. Aber wie viel tun wir von den Dingen, die wir nicht mal wahrnehmen, dass sie falsch sind? Wer glaubt, dass er nur sündigt, wenn er wahrnimmt, dass er sündigt? Freunde, wenn wir sehen würden, wie viel wir sündigen, von denen wir nicht mal wahrnehmen, dass wir sündigen, aber wir würden nicht mal aufstehen. Schaut mal mit mir Kapitel 4 im dritten Buch Mose. Nur ein Beispiel greife ich raus. Kapitel 2 Speisopfer, Kapitel 3 Heilsopfer, Kapitel 4 Sündopfer. Und schaut mal Kapitel 4, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose. Rede zu diesen Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, also sogar für die Sünden, die man aus Versehen macht. Und da gibt es Sünden, die man unwissend macht. Und da gibt es Sünden, die man wissend macht. Eine Menge an Sünden. Und für all diese Sünden braucht es ein Opfer. Und jedes Opfer ist speziell. Und muss speziell dargebracht werden. Nicht einfach nur pauschal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ihr alle mal das dritte Buch Mose gelesen habt. Und mir ging es so, ich weiß noch das erste Mal, wo ich es komplett am Stück gelesen habe. Dann dachte ich, allein sich das zu merken, ist doch schon unmöglich. Geschweige es zu tun. Allein zu wissen ganz genau, wann ich was tun muss. Das ist eine Riesenlast. Das erdrückt. Wenn das braucht man alles, um überhaupt rechtfertigt zu werden. Die Frage, die hier beantwortet wird, oder die Frage, die hier im Raum steht, in den ersten Teil ist, wie kann die Sünde genommen werden, damit ich Gott nahen kann? Ich schreibe es hin, aber ich muss ein bisschen klein, ich schreibe es hier unten. Wie kann die Sünde genommen werden, damit ich Gott nahen kann? Das ist die Frage, die hinter diesen ersten 16 Kapiteln steht. Wie kann sie genommen werden? Und es wird uns beschrieben, Gott sagt, das muss alles geschehen, damit die Sünde genommen werden kann, damit ihr mir dienen könnt. Das ist die Frage hinter diesen. Also das Ziel dieser Frage ist, oder das Ziel dieses Ab, ich nehme eine andere Farbe, Ziel ist folgendes. Das Hineinkommen in die Gerechtigkeit und somit in die Gemeinschaft mit Gott. In diesem Kapitel geht es überhaupt erstmal, Gott nahen zu können, ihm begegnen zu können, in seine Gemeinschaft treten zu können. Das alles an Opfer braucht es, damit man Gott überhaupt begegnen kann. Das Ziel ist Rechtfertigung. Haben wir oben Gemeinschaft. Entschuldigung, ich muss ja hineinkommen in die Gemeinschaft. Das ist wichtig. Hier geht es überhaupt erstmal hineinzukommen. Ja? Hineinkommen in die Gemeinschaft. Mit Gott. Also die Frage, wie kann die Sünde genommen werden? Opfer, Und das Ziel ist, hineinzukommen, um Gott zu begegnen, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Das ist ganz stark, das die ersten 16 Kapitel. Der zweite Teil, ich nehme wieder die rote Farbe, es geht um Folgendes. Wenn es hier darum, der gottgefällige Gottesdienst geht, ne, schwarz zuerst, dann hier ist der gottgefällige Lebenswandel. Hier ist die Frage nach dem gottgefälligen von Lebenswandel. Und das ist die Frage nach der Heiligkeit, nach der Heiligung. Also das eine ist, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Das ist das Erste, das braucht es. Das andere ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Oder? So, wegen der Sünde, wegen der Schuld können wir mit Gott keine Gemeinschaft haben. Dafür muss ein Opfer dargebracht werden. Und dafür, für diese Schuld, wurde das Opfer dargebracht. Aber dann muss man ja auch in der Gemeinschaft bleiben. Und da ändert sich ja unsere Gesinnung ja nicht, oder? Wir sündigen ja oft weiter, oder? Also muss ein beständiges, weiteres Opfer dargebracht werden. Und Verständnis, was braucht es, damit man überhaupt weiter in der Gemeinschaft mit Gott bleibt? So, hier geht es um Heiligung. Ganz stark. Das heißt, hineinkommen in die Gemeinschaft, bleibende Gemeinschaft. Hineinkommen in den Dienst, bleiben im Dienst. Auch dafür braucht es Opfer. Hier ist die Frage in diesem Abschnitt, wie kann Heiligkeit bewahrt werden? Wie kann Sünde genommen werden? Die Frage, gestellt wird und beantwortet ist, wie kann Heiligkeit bewahrt werden? Hier geht es um das Bleiben, Bewahren. Der Auftrag des Bewahrens oder des Bleibens. Merkt ihr? Rechtfertigung, Heiligung. Das braucht es, um Gott dienen zu können. Das ist alles der Hintergrund, wenn Haggai zu den Propheten sagt, so, ihr kennt euch nicht aus, ihr Leviten, ihr Priester, sagt mal. So, was bedeutet Gott zu dienen? Wie bauen wir das Haus? Wer baut das Haus? Was braucht es alles dazu? Was ist heilig, was ist nicht heilig? All diese Dinge. Das Ziel, jetzt müssen wir noch eins Ziel. Hier ist das Ziel, hineinkommen in die Gemeinschaft. Das hatte ich schon kurz gesagt. Das Ziel hier ist, bleiben in der Gemeinschaft mit Gott. Ja? Hineinkommen, das Ziel ist hier, bleiben. Mit Gott. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay? Ich hoffe, dass dass mein Anliegen, komplexe Dinge in der Bibel, ich möchte euch mit Schaubild und so einfach wie möglich darstellen, damit man liest und sagt, darum geht's. Damit man sich nicht nur in den einzelnen biblischen Büchern zurechtfindet, sondern in den einzelnen Teilen der einzelnen Bücher und gerade solche wie das dritte Buch Mose, das, wie gesagt, nicht zu den Lieblingsbüchern der Christen gehört. Weil da nämlich so viel Blut fließt. Jetzt kommen wir zum Herzstück des dritten Buch Mose, Kapitel 17. Schlagt mir mit mir auf, dritte Mose, Kapitel 17. Jetzt bekommen wir die Antwort auf die beiden Fragen. Kapitel 17. Jetzt bekommen wir die Antwort auf die beiden Fragen der Rechtfertigung und der Heiligung. Der Frage, wie kann die Sünde genommen werden und wie kann Heiligkeit bewahrt werden? Und die Antwort ist in Kapitel 14. Durch das Blut eines Opfers. Das ist die Antwort. Durch das Blut eines Opfers. Das ist die Antwort und das ist die Lösung. Das ist die einzige Möglichkeit, um die Gerechtigkeit und die Rechtfertigung zu bekommen und in der Heiligung zu bleiben, in der Heiligkeit zu bleiben. Das Blut eines Opfertieres. Liebe Geschwister, so wichtig. Ich möchte Folgendes kurz etwas skizzieren. Oder, und dann schauen wir uns Kapitel 17 an. Ich bin mir sicher, dass bis dahin den meisten das sehr klar ist. Oder? Wir werden nur durch das Blut Jesu Christi gerechtfertigt. Das ist doch unser Glaube, oder? Darum ist er gestorben, damit unsere Sünden vergeben werden, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Das ist ganz stark auch unser Glaube. Und oft bleiben wir hier stehen. Versteht ihr, was ich meine? Denn wenn es darum geht, in der Heiligkeit zu bleiben und Gott zu dienen, wisst ihr, woher wir da hinkommen wieder? Zum Gesetz. Indem wir sagen, aber bleiben in der Heiligkeit, das ist mein Job. Da muss ich etwas tun. Und wenn ich etwas nicht tue, gehe ich verloren. Weil ich sündige ja weiterhin. Also rechtfertigt das Blut Jesu Christi, aber heiligt, das muss ich mich selber. Das wird, wenn ich das so sage, würde ich sagen, das sei ferne, oder? Aber wir machen das oft nicht so. Ich habe heute ein bisschen in der Biografie von Whitfield gelesen, in der Auseinandersetzung mit Wesley, dem großen Erweckungsprediger. Und einer der Spannungspunkte, die Whitfield mit Wesley hatte, war das hier. Und ich habe mir Dinge markiert, unter anderem, weil Whitfield hat gesagt, wir werden durch das Blut Jesu Christi gerechtfertigt, allein aus Gnade. Und wir bleiben aus Gnade in ihm und bleiben recht und Geheiligte in ihm aus Gnade. Der späte Methodismus, der dann, es gab ja eine Abspaltung des Methodismus. Methodisten sind euch so vom Begriff bekannt. Und unter anderem dieser spätere Methodismus, der auf Wesley dann zurückgegründet ist, hatte eine Tendenz, und Wesley hat das zu dem Perfektionismus. Die waren überzeugt davon, dass man aus seiner Kraft auf dieser Welt perfekt sein kann. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir Gott hat alles für uns die Voraussetzungen geschaffen, aber wir können in dieser Welt, wenn wir diese perfekte Heiligkeit leben, können wir sündlos sein. Diese Lehren kursieren bis heute noch. Wir müssen uns nur genug anstrengen, dann können wir heilig sein, durch und durch. Und Whitfield hat das verworfen. Er hat gesagt, er hat jetzt was Schönes geschrieben, hat einen Brief an seinen Freund und sagt, mein Freund, auch wenn ich in meiner jetzigen Situation, wo ich den Brief schreibe, keine Sünde mehr bewusst bin, so weiß ich um der Sündhaftigkeit meines Wesens. Ich bin es bewusst über meine Sünde, meines Fleisches, wozu ich in der Lage bin. Der Punkt ist der, allein das Blut rechtfertigt uns und allein das Blut heiligt uns. Und beides allein durch das Opfer eines fehlerlosen Lammes, eines Opfertieres. Wir kommen von Christus und wir wissen, wer dieses Lamm ist, gell? Wir wissen, wer dieses Opfer dargebracht hat. Ich sage, wenn wir sagen, Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünden, ja. Aber wenn wir sagen, aber dann muss ich dafür sorgen, dass ich heilig werde oder heilig bleibe. Das dritte Buch Mose malt uns das vor Augen, um zu zeigen, das braucht das alles. Das hat Jesus alles getan. Alles, nicht nur das getan, das hat er auch getan. Denn Gott sagt, das braucht alles ein Opfer. Dazu das ganze dritte Buch Mose und nicht nur die 16 Kapitel. Schaut mit aus Zeitgründen, wenn wir das jetzt lesen, da kommen sehr viele Fragen. Ich werde das lesen und ich verspreche euch, nächste Bibelstunde auf diese Fragen einzugehen, denn die sind nicht unwichtig. Ich werde es euch nur lesen und dann werde ich euch aus dem Hebräerbrief kurz was lesen und damit heute schließen und nächstes Mal werden wir wieder einsteigen. Kapitel 17, ich habe einen Stift genommen, rot, ganz rot war es nicht, aber so ein bisschen leicht rosarot und bin durch das Kapitel und habe das Wort Blut mir angestrichen. Und allein grafisch habe ich gesehen, oh, ganz schön viel Blut. Ich möchte lesen ab Vers 10. Und ihr werdet gleich merken, welche Fragen das aufwirft und was wir erklären müssen, ab Vers 10. Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, das heißt alle, nicht nur die Juden, sondern auch die Fremden, der irgendwelches Blut ist gegen die Seele, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte des Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das die Sühnung tut, durch die Seele in ihm. Darum habe ich zu den Söhnen Israel gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen. Auch der Fremde, der in der Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jedermann von den Söhnen Israel und von den Fremden, der in unserer Mitte als Fremder wohnen, der ein Wild oder ein Vogel jagt, die gegessen werden dürfen, sollt ihr Blut ausfließen lassen und es mit der Erde bedecken. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Und ich habe es den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Und so weiter. Okay? Hier wird jetzt das Blut behandelt. Das ist das Zentrum. Und der Hauptvers ist Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, Sündung für eure Seelen zu erwirken. Die Sündung für die Seelen ist im Blut und durch das Blut. Ihr merkt schon, ich sehe die Fragen. So, was bedeutet, die Seele ist im Blut und all diese Dinge? Darüber reden wir das nächste Mal. Was dieser Ausdruck ist. Und das ist sehr wichtig, dass wir Klarheit haben. Sonst haben wir Schwierigkeiten in allen Krankenhäusern mit Bluttransfusion und all das. Dann, wenn schließlich, ich weiß nicht, wer will von euch eine andere Seele kriegen? Oder zwei Seelen haben? Ihr kommt schon mit einer nicht zurecht. Ja. So, was ist die Bedeutung dieser Worte? Es bedarf mehr als 5 Minuten, deswegen werde ich das jetzt kurz aufsparen. Aber ich möchte euch bitten, jetzt mit mir in Hebräer Kapitel 9 zu gehen. Also die Aussage ist erstmal, abgesehen davon, was die Seele im Blut und Blut und Seele und all diese Zusammenhänge, die Aussage ist, ich selbst habe das Blut auf den Altar gegeben zur Sündung für euer Leben. Das Blut ist das, was das Sünd, was uns rechtfertigt und was uns heiligt. Und jetzt möchte ich euch Hebräerbrief Kapitel 9 lesen. Das tue ich, weil ein genialer Ausleger des Alten Testaments wir hier haben, der all diese Dinge inspiriert durch den Geist geschrieben, gelehrt, gepredigt hat, in einer wunderbaren Art und Weise. Kapitel 9. Auch das habe ich getan, habe wieder den gleichen roten Stift genommen, bin durch das Kapitel 9 gegangen und habe überall das Wort im Blut angestrichen und das ist voll. Das ist das Thema, der Schwerpunkt in diesem Kapitel. Wie wird Jesus Christus im Hebräerbrief dargestellt? Als der wahre Hohepriester. Und was ist die Aufgabe des Hohepriesters? Das Opfer. Opfer für das Volk. Wo muss er das tun? Im Tempel, im Allerheiligsten. So sind wir wieder in diesem ganzen Thema. Bau des Tempels, Grund und was in diesem Tempel passiert, der Dienst der Priester, Priesterdienst nach der Ordnung Melchisedeks von Jesus, das königliche Priestertum, all diese Dinge kommen einfach zusammen. Und wir müssen diese Dinge betrachten und bekommen ein ganzheitliches Bild von diesem ganzen herrlichen Erlösungswerk. Ich lese ab Vers 11, Kapitel 9, ab Vers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Seht ihr das? Jesus Christus als Hohepriester ist auch in ein Zelt der Begegnung, aber in das wahrhaftige Zelt, das Mose nachgebaut hat. Mose hat, Jesus ist da hineingegangen, was Mose nachgebaut hat. Und hat da das wahre Opfer gebracht. Das wahre Blut hat er gebracht. Und wozu? Zur ewigen Erlösung. Schaut mal, zu erlösen, eine ewige Erlösung zu erwerben. Nochmal, was für eine Erlösung? Eine ewige. Was bedeutet das Wort ewig? Also eine Erlösung, bis wir halt dann doch versagen. Eine zeitliche Erlösung. Eine bedingte Erlösung. Wenn es so wäre, dann würde Jesus immer und immer wieder hineingehen. Denn darum gab es ein irdisches Priestertum und darum haben sie immer und immer und immer wieder Opfer gebracht, weil das eigentlich nicht gereicht hat, weil sie ja fortwährend gesündigt hatten. Darum bräuchte das ja die Wiederholung. Aber das Opfer von Jesus ist weit besser. Das hat ein für alle Mal alles bedeckt. Aber wenn das so ist, was für eine herrliche Sicherheit ist das denn? Was für eine herrliche Nachricht ist das denn? Gute Nachricht. Gerechtfertigt und geheiligt durch sein Blut. Ein für alle Mal. Wenn wir das begreifen würden, das tief in unser Herz eindringen würde, würden wir Gott danken für unser Heil. Und würden nach 30, 40, 50 Jahre christlichen Glaubens nicht bitten um Erlösung, sondern danken für die Erlösung. Und ihn verherrlichen dadurch. Und nicht zweifeln, sondern glauben. Feststehen. In der Gewissheit. Ein überführt sein im Glauben, dass das genügt. Dass das reicht, was Jesus getan hat. Und nicht zweifeln. Denn Zweifel ehrt Gott nicht. Zweifel ist Unglaube. Römer Kapitel 4. Zweifel ist Unglaube. Aber wenn ich glaube, dann weiß ich, ich bin gerettet. Wenn ich zweifle, dann glaube ich nicht, dass ich gerettet bin. Dann haben wir noch keine volle Erkenntnis der Genügsamkeit und des vollkommenen Erlösungswerk Jesu Christi, wie er sie uns im dritten Buch Mose da gezeigt wird. Ich lese weiter, ab Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Merkt ihr das? Da jetzt sind wir wieder in dem Thema. Ich habe letztes Mal euch so eine Grafik aufgezeigt. Was bewirkt als Opfer von Unreinheit, wird man rein. Und von rein wird man heilig, abgesondert. So, erst müssen wir gereinigt werden und damit wir heilig werden. Abgesondert werden für den Dienst für den Herrn. Bin gleich fertig. So, das ist es, was Jesus gebracht hat, nämlich zur Reinheit des Fleisches heilig. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und jetzt schaut mal. Blut, reinigen, dienen. Wie das die Bibel zusammenbringt. Wozu hat Jesus sein Blut vergossen? Damit wir gereinigt werden an unserem Gewissen. Was ist das? Was meint das? Welches Gewissen? Meine Schuld vor Gott, die mich von Gott trennt. Meine Scham vor Gott, die mich in die Gebüsche wie Adam treibt. Sondern das Blut, und das ist ja, was der Hebräerbrief dann später sagen wird, wir haben jetzt Freimütigkeit, in das Allerheiligste hineinzugehen, in die Begegnung direkt mit Gott, wo niemand sonst hineingehen durfte. Mein Gewissen ist rein, es ist gewaschen von der Schuld. Das Blut Jesu Christi wäscht mein Gewissen rein, weil ich glaube, dass all die Sünden und alles, was es braucht, damit ich das, dass ich das sein kann, dass dieses Blut es getan hat. Es hat reingewaschen. Es hat es genug. Es vollbracht. Darf ich dich fragen, ist dein Gewissen reingewaschen durch das Blut Jesu Christi? Glückselig. Jeder, der ja dazu sagen kann. Die Amerikaner würden sagen, ja. Wenn es nicht ist, liebe Freund, liebe Freundin, bete und flehe zum Herrn, dass er dir die Augen öffnen vermag und öffnet und dass du siehst, was er vollbracht hat. Bete. Das ist, was die Bibel sagt, dann tu Buße. Er hat uns reingemacht und jetzt, schaut mal, was Jesus Christus hat uns durch sein Blut gereinigt am Gewissen von toten Werken, das heißt von den Dingen, die wir getan haben, die des Todes würdig sind. Und mit einem Ziel. Warum? Um dem lebendigen Gott zu dienen. Das braucht es, um den Tempel Gottes bauen zu können. Und das beantwortet schon sehr viele Fragen. Wer darf, was darf, wo darf, wie? Oder? Das ist die Voraussetzung. Ich will schon mal etwas vorgreifen. Denn wenn einer nicht geheiligt und nicht gereinigt ist und damit so nicht lebendig ist, etwas tut und anfasst, wird das heilig und rein? Nein. Das haben zumindest die Priester in Hagar 2 deutlich erkannt. Wird nicht rein. Es braucht das. Ohne das Blut. Ohne das Blut des Opfers keine Rechtfertigung, keine Heiligung, keine Befähigung und Möglichkeit, an diesem allem Anteil zu haben. Jesus Christus. Ich möchte euch auffordern, weil die Zeit ist rum, ab Vers 15, nicht jetzt, also geht nach Hause und so, und dann vielleicht bevor ihr schlaft, lest nochmal Kapitel bis Kapitel 10, Vers 18. Das ist, da spricht die ganze Zeit über dieses Thema, dass Jesus ein für alle Mal ein Opfer dargebracht hat, um uns zu rechtfertigen und um uns zu heiligen. Dieses Thema müssen wir uns also nächstes Mal vertiefen, indem wir uns das Blut anschauen. Was ist dieses Blut? Ich bezweifle, dass irgendjemand das Blut Jesu gesehen hat. Ja? Und was bedeutet, dass er dann das Blut in das Allerheiligste hineingetragen hat? Müssen wir das Wort wirklich verstehen? So hat Jesus sein Blut genommen, dann schälen und so. Wir müssen darüber nachdenken, was ist mit der ganzen Seele-Blut-Geschichte? Was ist damit gemeint? Damit wir das Erlösungsgesetz noch tiefer begreifen. So. Ich möchte Gott danken und ich möchte euch einladen. Ich hoffe, dass spätestens jetzt ihr bereitwilliger zum Beten seid, als am Anfang, zumindest diese Stunde. Sag Gott Dank für das kostbare Blut, das er für uns vergossen hat. Jesus Christus, wie herrlich, was für eine gute Nachricht. Das Herzstück des Evangeliums ist dein vergossenes Blut für unsere Sünden. Das ist unsere Berufung, ein heiliges Priestertum, ein heiliges Volk, abgesondert. Aber wir können es nicht aus eigenen Leistungen nicht schaffen. Wir können es nicht. Wie gut ist es zu wissen, dass du es für uns vollbracht hast, alle Schuld bezahlt und uns geworden bist zu Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jesus Christus, ich preise dich darüber. Ich preise dich darüber und über das Zeugnis deines Wortes, dass du uns vorher verheißen hast, damit das, wenn es geschieht, wir Klarheit haben, was geschieht. Danke, dass das Erlösungswerk Jesu Christi im Licht deines Wortes, auch das dritte Buch Mose, so an Gewicht und Klarheit bekommt und wir sehen, wie umfangreich, wie groß dieses Erlösungswerk ist. Ich bitte dich für die Menschen, die das nicht sehen können, die es das kalt lässt, die es nicht beeindruckt, in denen es keine Liebe, keine Dankbarkeit, keine Freude, kein Glauben weckt. Schenke es aus Gnade, öffne die Augen, damit sie nicht verloren gehen, damit sie geheiligt werden und damit sie gereinigt werden an ihrem Gewissen durch dein Blut. Das vermagst du, Jesus, darum bitte ich dich. Amen. So, möchte ich euch einen schönen Abend wünschen. Bis zum nächsten Mittwoch.